Filmerotiker,
der Podcast für gute Filme. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Filmneurotiker. Ich bin der Matthias und heute soll es um den Film Dr. Seltsam oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben gehen. Aber wie ihr das gewohnt seid, starte ich zunächst mal mit den News. Und ich habe mich das letzte Mal ja schon als Trekkie geoutet. Ich habe jetzt keine Star Trek News, keine Sorge, aber ich gucke natürlich auch immer, was sich so auf der dunklen Seite der Macht tut, nämlich im Star-Wars-Universum. Und da gibt es jetzt die Ankündigung vom Disney-Konzern, der ja von George Lucas vor einigen Jahren die Rechte für Star-Wars erworben hat, dass es nach Star-Wars 7, der ja dieses Jahr im Dezember anlaufen wird, endlich, bin auch gespannt, wie es weitergeht, dass Star Wars 8 bereits für 2017 geplant ist, also doch recht bald. Und dass es aber auch 2016, also bereits ja jedes Jahr dann, einen weiteren Star Wars Film geben soll, das soll dann allerdings ein Spin-Off sein. Also nicht in die Hauptgeschichte des Star Wars Universums vorantreiben, sondern irgendeine Nebengeschichte über Jar Jar Binks oder was auch immer. Also da können wir uns mal, können wir mal gespannt sein, was da auf uns zukommt an Star Wars Spin-Offs und ja generell, wie die Geschichte weitergesponnen wird. Ich bin sehr gespannt und ja, ich denke, wir werden das ja dann, wenn er im Kino kommt, auch entsprechend hier thematisieren. Ja, jetzt aber zu unserem eigentlichen Thema heute. In der heutigen Folge geht es um den Film Dr. Seltsam oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben, aus dem Jahre 1964. Regisseur und zugleich Produzent dieser schwarzen Komödie ist Stanley Kubrick. Der Film entstand auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges zwischen den USA und der Sowjetunion und er hat auch genau dies zum Thema. Ich beginne jetzt erstmal wieder mit der Zusammenfassung, damit ihr wisst, um was es überhaupt geht. Der paranoide und geisteskranke US Air Force General Jack D. Ripper ist fest von einer kommunistischen Weltverschwörung überzeugt, die unter anderem durch die Fluoridierung des Trinkwassers darauf abziele, die wertvollen Körpersäfte der Amerikaner zu schwächen. Um den Sowjets zuvorzukommen, befiehlt er auf eigene Faust den ihm unterstellten B-52-Atombombern den Angriff auf die Sowjetunion, welcher innerhalb von 2 Stunden stattfinden soll. Der Film läuft dann von da ab quasi in Echtzeit ab. Damit niemand seinen Plan vereiteln kann, lässt er seinen Stützpunkt hermetisch abriegeln und befiehlt seinen Soldaten, auf alle Eindringlinge zu feuern. General Buck Turchison, der sich gerade mit seiner Sekretärin vergnügt, erhält Nachricht über die gefährliche Lage und macht sich umgehend auf zum Pentagon. Dort sind im Kriegsraum, an einem riesigen runden Tisch, der an einen Pokertisch erinnert, bereits alle hohen Militärs, Minister und der Präsident der Vereinigten Staaten zur Krisensitzung versammelt. Turchison muss Präsident Muffley etwas kleinlaut erklären, dass Ripper einen Angriffsplan genutzt hat, der einen Atomschlag auch ohne die Zustimmung des Präsidenten ermöglicht und der eigentlich nur für den Notfall gedacht sei. Perfiderweise ließen sich die B-52-Bomber nun nur noch mit einem speziellen Code kontaktieren, den nur Ripper kenne. Der Präsident ist fassungslos, doch Turchison hat bereits die Lösung. Da der Atomkrieg nun mal nicht mehr aufzuhalten sei, solle Präsident Muffley nun auch dem Rest der Bomber den Befehl zum Angriff geben. Damit könne man die Zahl der Opfer auf nur 25 statt 150 Millionen toter Amerikaner beschränken und die Russen zugleich vernichtend schlagen. Muffley ist jedoch entsetzt von diesem Vorschlag. Er gibt stattdessen den Befehl, den Air Force-Stützpunkt zurückzuerobern und den Rückrufcode von General Ripper einzuholen. In der Zwischenzeit lässt er den russischen Botschafter in den Kriegsraum rufen, was Turchison und die anderen Militärs zur Weißglut bringt. Vom Botschafter muss Maffei erfahren, dass die Russen eine Weltvernichtungsmaschine konstruiert haben, die im Falle eines Angriffs automatisch detoniert und alles Leben auf Erden vernichtet. Der Präsident ruft daraufhin den russischen Premierminister an, welcher jedoch gerade betrunken ist, und versucht, ihm die Situation zu erklären. Währenddessen gelingt die Rückeroberung des Stützpunkts. Ripper hat sich inzwischen jedoch erschossen, doch seinem Stellvertreter, dem britischen Austauschoffizier Captain Lionel Mandrake, gelingt es trotzdem, den Rückrufcode für die Bomber herauszufinden. Dummerweise funktioniert nur noch das öffentliche Telefon auf dem Stützpunkt. Weil Mandrake kein Kleingeld hat, befiehlt er dem Commander der Rückeroberer, einen Getränkeautomaten aufzuschießen, woraufhin dieser Mandrake warnt, er bekäme dafür Ärger mit der Coca-Cola Company. Mithilfe des Rückrufscodes können schließlich alle Bomber zurückgerufen werden. Bis auf einen, dessen Funksystem durch ein Abwehrgeschütz zerstört wurde. Dieser letzte Bomber, unter dem Kommando des texanischen Major Kong, der einen Cowboyhut trägt und derbe Sprüche loslässt, fliegt weiter unbeirrt auf sein Ziel zu. Als man im Kriegsraum dies bemerkt und das Ende unausweichlich scheint, meldet sich der im Rollstuhl sitzende Dr. Seltsam zu Wort. Der Raketenwissenschaftler mit Nazi-Vergangenheit und starkem deutschen Akzent ist militärischer Berater des Präsidenten. Er eröffnet ihm und den Militärs seinen Plan, einen Teil der amerikanischen Bevölkerung in Bergstollen zu retten. Natürlich müsste man dafür eine strenge Selektion durchführen und außerdem sollte ein Zuchtprogramm, bei dem auf jeden Mann 10 Frauen kämen, das Überleben des amerikanischen Volkes sichern. Die Militärs, allesamt Männer natürlich, sind von diesem Plan sehr begeistert. Ja, an der Stelle breche ich jetzt mal ab. Ich möchte ja nicht ganz verraten, wie der Film ausgeht. Ja, und möchte euch erstmal jetzt ein bisschen was über die Hintergründe des Films erzählen, die, wie ich finde, das Ganze nicht noch interessanter machen. Der Film entstand 1963, das war ein Jahr nach der Kuba-Krise. Und die Kuba-Krise war ja eigentlich der Moment, wo der Kalte Krieg drohte heiß zu werden. Damals hatte die Sowjetunion heimlich Atomraketen im kommunistischen Kuba stationiert. Und als die CIA das erfuhr, ließ Präsident Kennedy eine Seeblockade um die Insel errichten. Es kam dann auf offener See zum Showdown zwischen russischen und amerikanischen Kriegsschiffen. Und die Lage ja, war eigentlich noch dramatischer, als sie sich so ohnehin schon darstellte. Es war nämlich so, dass aus Versehen auf russischer Seite ein amerikanisches Kampfflugzeug abgeschossen wurde und umgekehrt von amerikanischer Seite ein russisches U-Boot knapp verfehlt wurde, das dadurch den Funkkontakt zu seinem Kommando verlor. Es kam dann zu Feuer auch an Bord und der U-Boot-Kapitän der Russen war kurz davor, weil er dachte, der Krieg wäre schon ausgebrochen, seine Atomraketen auf die USA abzufeuern. Und im Endeffekt haben wir es wirklich nur einem mutigen russischen Offizier zu verdanken, der damals interveniert hat, dass es nicht da schon zur Katastrophe kam. Die Weltöffentlichkeit hat erst Jahrzehnte später überhaupt von diesem Zwischenfall erfahren. Letzten Endes hat sich die Kuba-Krise dann doch wieder friedlich lösen lassen. Man muss sagen, vor allem dank der Besonnenheit von Kennedy und auf der anderen Seite des sowjetischen Premiers Khrushchev. Die Russen haben ihre Raketen und ihre Schiffe von Kuba zurückgezogen und im Gegenzug haben wenige Monate später die Amerikaner ihre Atomraketen aus der Türkei zurückgezogen. So viel nur, dass ihr den historischen Kontext vielleicht nochmal gegenwärtigt habt, der wirklich damals sehr, ja, sehr präsent war. Wen diese ganze historische Geschichte interessiert, dem kann ich auch sehr den Film 13 Days empfehlen. Oder aber die kanadische Miniserie Die Kennedys, die habe ich jetzt auch erst mir angeguckt, die ist wirklich sehr toll gemacht. Eine gute Mischung aus ja, diesem persönlichen Drama und eben diesem historischen Hintergrund. Ja, jetzt aber wieder zurück zum Film. Stanley Kubrick war damals einerseits geschockt, andererseits aber auch fasziniert von diesem nuklearen Wettrüsten. Und er war ja in allen Dingen ein Perfektionist und hat sich dann mit diesem Thema näher auseinandergesetzt und wurde auch bald zum Experten, was atomare Kriegsführung anging. Er wollte dann auch unbedingt einen Film darüber machen und erwarb deshalb die Filmrechte für das Buch Red Alert von Peter George. Dieses Buch ist jetzt eigentlich ein Thriller, muss man sagen. Aber Stanley Kubrick hat nun mal ein geniales cineastisches Gespür, und hat gemerkt, dass dieser Stoff und diese Thematik als Komödie noch viel stärker wirken würde. Und deshalb engagierte er Terry Southern, Drehbuchautor, der mit ihm zusammen das Drehbuch für den Film Dr. Strangelove, wie er im Original heißt, dann schrieb. Und diesem Gespann verdanken wir dann auch wirklich einige der besten Szenen in diesem Film. Dass er mit dieser Entscheidung, daraus eine Komödie zu machen, ja, wahnsinnig gut ins Schwarze getroffen hat und wie recht er damit hatte, das zeigt auch ein anderer Film, der parallel erschienen ist, mit dem Titel Fail Safe. Der hatte eine ganz, ganz ähnliche Thematik. Kubrick und das Studio haben die dann sogar darauf verklagt, dass sie das Gleiche gemacht hatten, aber das war jetzt nicht so ganz der Fall. Auf jeden Fall, dieser Film war ein Thriller und wurde in Hollywood produziert, sehr hochkarätig besetzt, unter anderem mit Henry Fonda und Walter Matthau in den Hauptrollen. Aber diesen Film kennt heute keiner mehr. Während Dr. Seltsam oder Dr. Strangelove, das wechsle ich schon wieder hier zum amerikanischen Titel, während also Dr. Seltsam heute Filmgeschichte ist und aus den Gründen, die ich euch ja gleich auch noch näher erläutern möchte. Und das zeigt eben dieses sehr gute Gespür von Kubrick, dass er das Ganze eben so aufgezogen hat, wie er es dann gemacht hat. Dr. Seltsam, ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet, wurde nicht in Hollywood produziert, sondern in England, in London. Und das war sicherlich eine sehr gute Entscheidung. Denn diese ganze Geschichte lässt die Amerikaner überhaupt nicht gut dastehen. Und da wäre Stanley Kubrick mit Sicherheit auf viele Hürden gestoßen, wenn er das in Hollywood produziert hätte. Von der US Air Force hat er natürlich keine Unterstützung bekommen. Umso erstaunlicher aber ist es, dass die sämtliche Flugszenen mit den B-52-Bombern sehr realistisch wirken. Man muss dazu sagen, dieser Film war jetzt auch wirklich keine große Produktion. Also Stanley Kubrick hat ja danach noch sehr große Produktionen gemacht, wurde einer der ja, bekanntesten und wirklich ja, besten Regisseure, würde ich jetzt mal generell behaupten. Aber das war noch relativ am Anfang seiner Karriere und dieser Film hatte ein Budget von 2 Millionen Dollar, was heute gar nichts ist und damals auch schon nicht so viel war. Und dafür ist wirklich die technische Seite dieses Films ja, hervorragend. Und so eben auch diese Flugszenen mit den B-52-Bombern. Es wird erzählt, dass ein Air Force-Kommandant, den man zu einer Testaufführung eingeladen hatte, als der Film dann fertig war, dass dem sprichwörtlich die Kinnlade heruntergeklappt ist, als er das Innere dieser Bomber im Film sah. Und Kubrick hat danach seinen Ausstatter angerufen und sich versichert, dass dieser keine illegalen Quellen verwendet hat, um sich Informationen über das Innere eines B-52-Bombers einzuholen, was eben anscheinend wirklich sehr realistisch ihm gelungen ist. Er hat sich keine illegalen Quellen geholt, sie wurden nicht verklagt, etc. Aber das zeigt einfach, wie akribisch man am Set von Dr. Seltsam recherchiert und gearbeitet hat. Und das Gleiche lässt sich auch über die wirklich außerordentlichen Schauspieler sagen. Allen voran ist Peter Sellers zu nennen. Peter Sellers spielt in diesem Film gleich drei Rollen. Einmal den britischen Captain Mandrake, dann den amerikanischen Präsidenten Merkin Muffley und schließlich den genial verrückten Nazi-Wissenschaftler Dr. Seltsam. Ich denke auch wieder eine Anspielung auf ja, diverse Verstrickungen von ehemaligen Nazi-Wissenschaftlern, die dann in den USA Karriere gemacht haben. Und Sellers, erstmal, wenn man das nicht weiß, dann fällt es einem vielleicht gar nicht beim ersten Mal auf, dass es wirklich derselbe Schauspieler ist, der hier drei verschiedene Rollen inszeniert hat. Und das hat er wirklich sehr gut gemacht. Und er hat viele seiner Dialoge bei diesen drei Figuren improvisiert. Was dem Perfektionisten Kubrick zunächst mal nicht gefallen hat, aber das musste er dann auch eingestehen, hat deswegen die Szene auch drin gelassen, was einfach das unglaubliche Talent von Peter Sellers offenbart hat. Und unter anderem hat er dieses herrliche Telefonat des amerikanischen Präsidenten mit dem trunkenen russischen Premier komplett improvisiert. Oder auch die Szene, in der Dr. Seltsam mit seinem rechten Arm kämpft, der permanent den Hitlergruß zeigen möchte. Dann haben wir George C. Scott in einer wichtigen Rolle. Er spielt General Buck Turchison. Und ja, das ist eigentlich nur eine perfekte Persiflage auf diese ganzen hohen Militärs dieser Zeit und vielleicht auch unserer heutigen Zeit noch. Das Verhalten von Turchison variiert zwischen pubertär Macho-Gehabe, Paranoia, Größenwahn und ja, trotzdem ist er gnadenloser Optimist in was seine militärischen Entscheidungen angeht, selbst wenn die Lage schon aussichtslos scheint. Und einige der witzigsten Szenen mit Scott entstanden übrigens, weil Kubrick ihm am Set aufgefordert hat, einmal bewusst zu übertreiben. Und dabei ließ er dann einfach die Kamera mitlaufen. Diese Szene hat er dann tatsächlich im Film verwendet und Scott nahm ihm das auch sehr übel. Aber dem Film kam es, wie gesagt, sehr zugute. Die Besetzung des texanischen Major Kong, des Piloten des B-52-Bombers, durch Slim Pickens kam übrigens nur deshalb zustande, weil Peter Sellers nicht noch eine vierte Rolle übernehmen wollte. Auch das war im Nachhinein ein Glücksfall, muss man sagen. Kubrick sagte sich dann nämlich, so einen guten Schauspieler wie Peter Sellers finde ich nicht, aber dann caste ich einfach einen Typ, der genauso tickt wie dieser Major Kong. Und das hat er dann gemacht. Er hat die Rolle kurzerhand mit dem Cowboy-Darsteller Pickens besetzt, der sich einfach selbst spielte. Und ja, somit den texanischen Draufgänger auch wesentlich besser rüberbrachte als dieser britische Peter Sellers. Ja, und er ist es dann auch, der in der wohl bekanntesten Szene des Films auf der abgeworfenen Atombombe reitet, wie auf einem Rodeobullen. Das ursprüngliche Ende von Dr. Seltsam wurde übrigens von Stanley Kubrick im Schnitt nochmal komplett geändert. Das ursprüngliche Ende wurde entfernt. Da sollte nämlich eigentlich eine riesige Tortenschlacht im Kriegsraum stattfinden. Kubrick befürchtete jedoch, dass mit dieser banalen Pointe die doch recht ernste Botschaft des Films verwässert würde. Außerdem hätte eine Torte im Gesicht des amerikanischen Präsidenten mit Sicherheit für Empörung in den USA geführt. Die Geschichte gab Stanley Kubrick auch hier wieder recht, denn an dem Tag, als die erste Testaufführung von Dr. Seltsam vor Kritikern gegeben wurde, wurde gleichzeitig Präsident Kennedy in Dallas erschossen. Das hat dann natürlich auch die Veröffentlichung des Films etwas verzögert. Er kam dann im Januar 1964 in Großbritannien und in Amerika in die Kinos. Und dieser Zeitraum führte dann sicherlich auch dazu, dass Dr. Seltsam trotz einiger Nominierungen bei der Oscarverleihung dann doch leer ausging. Und das ist sowieso so ein, ja, ein trauriges Schicksal vieler toller Regisseure. Stanley Kubrick hat niemals einen Oscar gewonnen für beste Regie oder bester Film. Er hat, glaube ich, einmal für beste Effekte für 2001 einen gewonnen, aber ansonsten ist er immer leer ausgegangen, obwohl er es wirklich mehr als einmal verdient hätte, unter anderem auch eben für Dr. Seltsam. Aber gut, dieses Schicksal teilt er mit anderen großen Regiegrößen, wie zum Beispiel auch Alfred Hitchcock. Ja, wer jetzt übrigens neugierig geworden ist, was diese ganzen Hintergründe angeht, sowohl die historischen zum Kalten Krieg als auch was diese filmische Entstehungsgeschichte von Dr. Seltsam angeht, dem empfehle ich sehr die 40th Anniversary Edition des Films. Die ist auf zwei DVDs erschienen und inzwischen auch auf Blu-ray. Und da gibt es wirklich nochmal tolle, ausführliche Dokumentationen zu allen möglichen Aspekten. Ja, warum solltet ihr euch den Film jetzt ansehen? Also ich habe es schon gesagt, der Film ist meiner Meinung nach in mehrfacher Hinsicht einfach genial. Also von den tollen Schauspielern und dieser innovativen Machart habe ich bereits gesprochen. Darüber hinaus finde ich aber, dass die Idee, dieses im wahrsten Sinne des Wortes todernste Thema als schwarze Komödie oder Satire, darüber kann man sich jetzt streiten, was genau es ist, das als solches aufzulegen, dass das einfach eine filmische Glanztat von Kubrick war. Auf diese Weise wird einfach diese ganze Absurdität des Kalten Krieges viel besser pointiert, als es jeder Thriller hätte tun können. Diese scheinbar völlig rationale Eskalationslogik der Militärs und ihrer Kriegsmaschinen, die sich am Ende nicht mehr aufhalten lassen, waren in der Kriegsrhetorik jener Zeit einfach bittere Realität, muss man sagen. Kubrick treibt das in seinem Film zwar auf die Spitze, jedoch bleibt einem so mancher Lacher auch mit einem bitteren Nachgeschmack, weil man sich denkt, verdammt, das haben die damals wirklich so gedacht und so gehandelt. Und zu jedem der Akteure, so skurril sie auch sein mögen, kann man, wenn man will, eben auch reale Vorbilder in der Politik ausfindig machen. Und dadurch ist Dr. Seltsam eigentlich eine perfekte Karikatur der damaligen politischen Lage des Kalten Krieges, des Wettrüstens. Und ich kann jedem, der sich mit diesem Thema, mit dieser Zeit auseinandersetzen möchte, wirklich nur empfehlen, seht euch diesen Film an. Nirgends sonst wird die Gefühls- und die Gedankenwelt jener Zeit besser auf den Punkt gebracht, meiner Meinung nach. Und obwohl der Film eben dermaßen tiefsinnig und intelligent ist, ist er gleichzeitig einer der lustigsten Filme, die ich kenne. Und das finde ich jetzt wirklich sehr bemerkenswert, denn, wie ihr vielleicht wisst, es gibt nichts Schwierigeres für einen Regisseur, als eine gute Komödie zu produzieren und die Leute zum Lachen zu bringen. Und abgesehen von dem ganzen Hintergrund, der ganzen Symbolik und allem, ist es eben eine wahnsinnig gute Komödie. Und man kann sich immer wieder anschauen, er ist jedes Mal aufs Neue wieder lustig. Ja, deshalb guckt ihn euch an, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Und zum Schluss möchte ich natürlich wieder meine Wertung des Films abgeben. In der International Movie Database, was ja immer so meine Referenz hier ist, haben über 296.000 Stimmen wurden auf den Film abgegeben. Und dort kam eine Wertung von 8,5 von 10 Punkten zustande. Das ist ja schon mal ganz gut. Ich würde das allerdings nochmal toppen. Also ich habe jetzt sehr ausführlich auch über den Film gesprochen. Ihr merkt schon, das ist wirklich auch einer meiner Lieblingsfilme. Daher würde ich mich jetzt mal hier so weit aus dem Fenster wagen und sagen, diesem Film gebe ich 10 von 10 Punkte. Ja. Und damit komme ich zum Schluss der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich natürlich wie immer über euer Feedback, eure Anregungen, eure Fragen, was auch immer. Wenn ihr die habt, dann schreibt bitte an die E-Mail-Adresse filmneurotiker@gmx.de oder ihr könnt natürlich auch auf der Facebook-Seite die Filmneurotiker einen Kommentar hinterlassen oder bei iTunes oder podcast.de, wo auch immer ihr die Filmneurotiker hört, entsprechend Likes hinterlassen. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal bei die Filmneurotiker.